es ist teilweise echt, es ist teilweise schon, was heißt teilweise, es ist eigentlich fast immer nur irgendwie pervers. Du kannst jede Seite aufschlagen, du findest immer irgendeine Perversion. Es geht um Sexroboter, die sie dann halt mit ihrem neuen Schwanz halt ficken möchte. Es geht um diesen Dr. Seligmann, wo sie sagt zu ihm so, ach, wissen Sie, Herr Dr. Seligmann, Sie haben da ja ihre Bilder da so stehen, so, das ist wahrscheinlich Ihre Familie. Ach, ich würde mir wünschen, dass Sie dann auch mal hin und wieder in Ihre Praxis kommen und dann auch mal so das ein oder andere Mal auf eins dieser Bilder masturbieren und abspritzen würden und so weiter. Also das geht hier werden Fantasien und Bilder entwickelt, die schon krass sind.
Sven Riegel hat mal gesagt, ja, diese 15 Charaktere sind eigentlich alle auch in seiner Persönlichkeit verankert. Und wenn du die reden hörst, und das ist das Wesentliche an diesem Buch, dass die miteinander reden, und die Handlung ist eigentlich das, was die reden. Die haben einen rauen Umgangston. Mhm. Auf der einen Seite mögen sie sich natürlich alle. Jeder will auch irgendwas machen. Man denkt, die hängen da nur so ab in Berlin-Kreuzberg. So ist das aber nicht. Die arbeiten alle. Die versuchen alle, irgendwas auf die Reihe zu bringen. Und alle versuchen, irgendwas mit Kunst zu machen. Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Heute ist hier echt die Hölle los, Leute. Unwahnsinn, wollte ich schon fast sagen. Unfassbar.
Wir sind das erste Mal auf einem Sonntagnachmittag in unserer Stamm...
Am Wahlsonntag.
Am Wahlsonntag, genau, muss man auch noch sagen. Wir zeichnen so auf, dass wir um 18 Uhr zur großen Wahlparty die Pizza vom Fernseher essen und nicht hier.
Da ist schon Wahlparty, das war gerade erst die erste Hochrechnung.
Ja, die stimmt doch immer. Das ja, ist doch der Hammer. Immer. Ich finde das unglaublich.
Ich auch.
Das kann mir auch kein Mensch erklären. Ja, die fragen Leute von den Wahllokalen, was sie wählen, und dann ist das genau das Ergebnis. Das ist doch irre, weil die fragen ja nicht alle.
Finde ich auch. Das verändert sich kaum noch. Ich weiß nicht, doch, es gab, glaube ich, einmal den Fall, wo du dann ins Bett gegangen bist und alles klar ist gelaufen, und dann war es am nächsten Morgen doch irgendwie nochmal anders gewesen.
Ja.
Habe ich auch erst einmal
erlebt. Aber das war die Trump-Wahl, glaube ich.
Ach so. Da war alles anders.
Da ist auch ins Bett gegangen. Darf ich bitte nochmal aufwachen? Ja. Wir haben heute, ich habe ein ganz dickes Buch und du ein ganz dünnes.
Ja, ich habe ein echtes Skandalbuch dabei. Zum
Super.
Ersten Mal. Ich glaube, es ist das erste Mal überhaupt, dass ich ein Skandalbuch lese. Ein
Skandalbuch?
Ja.
Was ist das?
Es hat das Zeug zum Skandalbuch. Ich finde es ja ein bisschen eigenartig. Also klar, da sind schon ein paar Rezensionen erschienen, ne, und auch Interviews irgendwie, aber so diese große Empörung, die ist gar nicht da. Verstehe ich gar nicht.
Du wirst uns erklären, warum. Kanon Verlag.
Ja, ganz neu. Ganz neu. Ganz neuer Verlag. Hat einer gegründet, ich glaube, dieses oder vergangenes Jahr erst. Mhm. Hat vorher auch bei Ullstein gearbeitet, also kommt aus der Verlagsszene.
Ja.
Und jetzt ist hier auch noch was heute unterwegs ist wieder.
Die nutzen die letzten Sonnentage und holen nochmal alles raus.
Ja.
Eben sind 50 Porsche hier vorbeigefahren und jetzt 20 Motorräder.
Sahara. Wochenende war ja angekündigt, aber ich finde heute, das hat mit Sahara wenig zu tun.
Ja, ist gesagt.
Nee, auf jeden Fall Kanon, ganz neuer Verlag. Und das Buch, was ich mitgebracht habe, der Termin,
ja,
ist dort erschienen.
Darüber reden wir gleich. Ich sage jetzt kurz, was ich habe, und dann bleiben wir. Ich habe ein Buch gelesen von Sven Regner.
Ach, der.
Ein Glitterschnitter. Ich glaube, dass dieser Podcast heute jede Form der Objektivität verlieren wird. Hat er eigentlich auch gar nicht. Aber 470 Seiten, das neue Buch Glitterschnitter, hat er geschrieben in der Corona-Pause, weil es kein neues Element of Crime-Album gab, für die wenigen, die das wirklich nicht wissen.
Ja.
Sven Regner ist der Sänger und Texter von der Band Element of Crime, die ich über alles verehre. Und er hat mit Herrn Lehmann damals, mit seinem ersten Buch 2001, einen wahnsinnigen Bestseller geschrieben, ist auch verfilmt worden, mit Christian Ulm in der Hauptrolle. Und das ist jetzt das sechste Buch mit den gleichen Leuten. Es spielen immer die gleichen Leute mit. Es ist aber keine Serie, aber es sind immer die.
Echt jetzt?
Es sind immer die gleichen Leute.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja. Und man freut sich, ja, Frank Lehmann spielt auch wieder mit.
Also alle Bücher, die er schreibt, sind immer
die gleichen Leute. Es sind immer dieselben Leute, das muss man sich ja immer.
Das ist voll an mir vorbeigegangen. Das ist ja peinlich. Das sollte man eigentlich wissen, wenn man sich hier als Literaturpodcaster positioniert.
Ja, nee, Frank Lehmann spielt auch wieder mit.
Ja, schön. Sven Lehmann.
Nee, der heißt Frank Lehmann.
Ach so, aber Sven Lehmann gibt es auch.
Sven Regner ist der Autor.
Ach ja, Sven Regner, nicht.
Das wird nicht geschnitten. Der Frank Lehmann spielt auch mit. Der ist immer noch in der Bar, im Café Einfall, putzt da eigentlich, aber hat eine große Karriere vor sich, denn er wird wahrscheinlich demnächst servieren dürfen.
Okay.
Nach 7 Büchern.
Ja,
also gibt's viel drüber zu erzählen. Aber vielleicht fangen wir mal mit deinem an.
Oha.
Ein Skandalbuch.
Oder? Ein Skandalbuch, ja. Von Katharina Volkmer. Das ist die Autorin und das Buch heißt Der Termin.
Das sieht sensationell aus. Ne? Ich finde das Cover ganz toll. Es ist alles so in rosa, pinker, also in rosa gehalten.
Ja,
auch die Seiten.
Hat mich überrascht. Das auch. Ich habe das, also nochmal zum Titel. Ne? Der Termin.
Ja.
Das ist ja so, man kann ja immer mit so kurzen Titeln, da, wenn man das richtig ausspricht, dann kann man aus den banalsten Dingen auch einen Titel machen.
Ja.
Der Koffer. Obwohl, das geht, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, da müsste man sagen, das Gepäckstück Nummer 249.
Ja,
das wäre so ein Fitzek, glaube ich.
Das ist Fitzek.
Ja, das ist Fitzek.
Fitzek moderiert das ist eine Talkshow.
Ja, habe ich auch gelesen. Das ist doch klasse.
Ja,
ist doch, ich finde es immer super, wenn Leute, die was ganz anderes machen, plötzlich was ganz anderes machen.
Und wenn ihnen das zugetraut wird.
Und man die auch machen lässt. Aber da habe ich so drüber nachgedacht. Oder zum Beispiel, man könnte auch nehmen, zum Beispiel, der Bäcker. Wobei, ich glaube, weißt du, was noch besser funktionieren würde? Der Brotmacher. Das klingt so nach Todmacher schon.
Also, ja, oder der Brotesser.
Ja, oder der Brotesser. Aber Brotmacher finde ich noch besser, weil da hat man sofort die Assoziation, das ist einer, der aus Menschenknochen Mehl macht, um damit ein Brot zu backen. Da solltest du vielleicht mal deinen alten Kumpel Schockhaus fragen, ob das überhaupt geht oder ob das Brot dann verbrennen würde sofort oder ob man das irgendwie schmecken würde.
Ich glaube, diese Frage könnte nicht mal Michael Schockhaus beantworten.
Ja.
Weil ich glaube, dass muss es ja einmal gegeben haben.
Ja, genau.
Sonst kann er das ja nicht sagen.
Ja. Aber da hatte ich so, also der Termin.
So. Aber du wusstest gar nicht, wie kommst du auf so. Ich meine, ich finde das ja, muss ich ja echt mal dir ein Kompliment machen. Ich finde das ja sensationell, dass du hier teilweise Bücher vorstellst von Verlagen, von denen man noch nie was gehört hat, so Independent Verlag. Wir hatten mal eine Tullino-Preisträgerin.
Ja. Catherine Strafford.
Strafford, die uns auch immer folgt und wir ihr folgen.
Ja, natürlich.
Wir sind immer noch im Austausch mit ihr. Also wie kommst du?
Ihr zweites Buch gerade fertig, Catherine Strafford.
Vielleicht wäre das wieder was.
Ja, das kann gut sein.
Schöne Grüße.
Ja, wie komme ich darauf? Also ich habe das bei Instagram hat das einer gelesen. Da hat mir schon diese Kurzzusammenfassung, die hat mir schon sehr gefallen.
Bei Instagram hat das jemand gelesen.
Also hat das gepostet.
Ich verstehe, was du meinst, aber das ist lustig.
Hat das gepostet und ich dachte so, boah, das könnte ja was sein.
Mhm.
Und dann habe ich dann den Verlag angeschrieben und habe so gefragt, Mensch, irgendwie gibt es da eine Leseprobe, dann schickt mir die doch mal rüber. Und dann kam tatsächlich sofort eine 15-seitige Leseprobe an. Und ich fand allein schon den Anfang so klasse. Also es geht darum, dass er hat mich das gleich so gefixt.
Ja.
Die haben das so zusammengefasst, also kommt eine Frau zum Arzt quasi und die kotzt sich da total aus über alles Mögliche. Spricht also, es ist ein einziger Monolog und sie spricht unter anderem auch so über ihre sexuellen Bedürfnisse und du hattest schon so gelesen, als ich das so gelesen hatte, dachte, war schon klar, das geht irgendwie in eine ganz schräge Richtung so. Also das hat schon so was Skandalöses irgendwie. Ich habe dann diese Leseprobe bekommen und das ging schon so los. Also diese Frau, um die es geht, die ist bei einem Dr. Seligmann. Und das spielt in London. Sie ist also eine deutsche Frau, ist bei einem Londoner Arzt. Ich sag gleich noch, was da noch so dahinter steckt.
Ja.
Und das geht so los. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Moment, um davon anzufangen, Dr. Seligmann, aber ich musste gerade daran denken, wie ich einmal geträumt habe, ich wäre Hitler.
Oh Gott.
So geht das schon mal los und dann denkst du natürlich, ja klar, wenn man provozieren will, dann muss man natürlich, dann muss man irgendwie
mit Hitler kommen. Ist gleich mal alles drin.
So, ja genau, ist gleich sofort alles drin. Wenn ich so darüber rede, ist es mir immer noch peinlich, aber ich war es wirklich. Auf ein Heer fanatischer Anhänger blickend stand ich auf einem Balkon und hielt eine Rede. Dazu trug ich diese Uniform mit den komisch gebauschten Hosenbeinen. Auf meiner Oberlippe konnte ich den kleinen Schnurrbart spüren und meine rechte Hand flog durch die Luft, während ich mit meiner Stimme alle in meinen Bann zog. Ich weiß nicht mehr genau, worüber ich geredet habe. Ich glaube, es ging irgendwie um Mussolini und einen absurden Expansionstraum, aber das ist auch egal. Der Faschismus ist ja nur die Ideologie um ihrer selbst willen. Er vermittelt keine Botschaft und am Ende waren uns die Italiener da sowieso voraus. Ich kann in dieser Stadt keine 100 Meter gehen, ohne irgendwo Pasta oder Espresso zu lesen und ihre grässliche Flagge hängt an jeder Ecke. Das Wort Sauerkraut sehe ich nie irgendwo. Es war immer ausgeschlossen, dass wir mit einer derart miserablen Landesküche ein Reich für 1000 Jahre würden halten können. Es gibt einfach Grenzen, was man den Leuten antun kann und jeder normale Mensch würde nach einem Nachschlag von unserem sogenannten Essen anfangen, sich nach Freiheit zu sehen.
Ja, das klingt gut. Ja. Das klingt wirklich gut. Und man will es weiterlesen.
Ja, du willst.
Und man will wissen, was ist mit dieser Frau denn los? Ja.
Also es wird dann relativ schnell deutlich. Also
spricht der auch mal der Dr. Seligmann? Oder?
Nee, das Komische ist, dass er offenbar hin und wieder mal eine Frage stellt und du hörst diese Frage nicht, aber sie sagt immer, das ist eine sehr gute Frage, Herr Dr. Seligmann.
Aber man weiß gar nicht, was der fragt.
Nee, man kann es sich dann nur irgendwie so denken.
Durch die Antwort. Mhm.
Ja, ich glaube, eine Frage war irgendwie, ob ihre Eltern jemals sauer auf sie waren oder so. Und das ist eine sehr interessante Frage. Kommen meine Eltern mal, keine Ahnung, so ungefähr. Ja. Auf jeden Fall fallen dann irgendwann so merkwürdige Sätze, also um jetzt nochmal in dieser Nazi-Geschichte zu bleiben, sie sagt dann irgendwann, sie empfindet eine Traurigkeit darüber, dass ich nie einer von diesen blonden deutschen Boys sein würde. Und dann fragst du dich, hä, was soll das?
Also, ja, das verstehe ich auch gerade nicht.
Ja, irgendwann ab Seite 59 wird es deutlich, sie ist bei einem plastischen Chirurgen.
Aha.
Mit dunkelrotem Samt an den Wänden. Also die Wände sind mit dunkelrotem Samt so belegt. Das findet sie ganz toll. Sie liegt da, ihre Beine sind gespreizt und dieser plastische Chirurg macht irgendetwas, fuhrwerkt irgendwie zwischen ihren Beinen da rum.
Gott, aber das ist doch nicht. Nee. Plastische Chirurgie?
Ja.
Wie beim Frauenarzt? Was soll das sein?
Sie ist eine Deutsche in England, ist bei einem jüdischen Arzt und möchte von ihm einen beschnittenen Judenpenis angenäht bekommen. Das ist das Setting.
Oh mein Gott. Und dann fängt sie an. Was ist denn das für eine kranke Scheiße?
Ja, es ist ein Skandal. Ne? Also sie hält dort einen Monolog. Ich würde mal sagen, das hat etwas von Abrechnung mit der Gesellschaft. Das ist irgendwie auch eine Wutrede. Mhm. Das ist etwas, sie sagt an einer Stelle, ihre Eltern hätten ein Monster geboren, weil sie halt total kranke sexuelle Fantasien hat. An einer Stelle heißt es, sie träume davon, wie Hitler sie sagen lässt, ich heiße Sarah, um sie dann mit seiner Reitgerte zu peitschen. Also das ist so, das gehört so zu ihren sexuellen Fantasien.
Oh mein Gott.
Ja, und mit dieser Frau hast du es also als Leser zu tun. Sie muss irgendwo zwischen 30 und 40 sein, weil sie sagt an einer Stelle, ich bin jetzt mittlerweile über 30 so. Und sie wurde gefeuert. Also sie hatte einen Job irgendwie als, Verwaltungsangestellte oder so. An einer Stelle heißt es ja, so ein drittklassiger Job als Verwaltungsangestellte. Den hat sie verloren, weil sie gegenüber einem Mitarbeiter aggressiv wurde. Sie hätte, heißt es, als Grund, warum man sie entlassen musste, sie hätte Aggressionsprobleme oder irgendwie so etwas.
Jetzt hört man sich diesen Irrsinn an von dieser Frau.
Ja.
Und das ist ja fernab jede. Also, was kann man die mal irgendwann auch verstehen? Also, versteht man mal, warum die so ist? Oder ist das einfach nur eine schockierende Dauerrede einer
Frau, die im falschen Körper steckt.
Ja.
Ja, kann man das verstehen. Also das ist natürlich sowieso so ein Thema. Also es geht da ganz offensichtlich darum, dass wir es hier mit einer Frau zu tun haben, die ihren Körper ablehnt. Mhm. Also sie sagt an einer Stelle, also sie will mal darauf achten, dass ihr Körper nicht an irgendeiner Stelle anfängt zu schwabbeln, wie bei ihrer Mutter. Und das ist etwas, was sie nie ablegen konnte. Das ist aber etwas, was sie auch massiv belastet.
Ja.
Und sie stellt halt irgendwann fest, also dass sie überhaupt mit diesen ganzen weibischen Kram, wie mit Freunden Freundinnen irgendwo in der Bar auf der Toilette verschwinden, sich schminken und so weiter. Überhaupt dieses ganze Weibliche, das lehnt sie alles total ab. Mhm. Alles, was damit zusammenhängt, dieses Shoppen gehen, Schminken und was weiß ich nicht noch alles, das lehnt sie alles radikal ab. Und sie glaubt, wenn man ihr jetzt einen Schwanz annäht, oder wenn sie sich den annähen lässt, dann würde das all diese Probleme lösen.
Das ist denn das für ein krankes Buch?
Naja, es ist ja tatsächlich so, dass solche Biografien, die werden ja jetzt immer bekannter. So,
ja, ne?
Also das
ja.
hört man ja immer häufiger. Frauen, die sich zu Männern operieren lassen, weil tatsächlich, also ich habe gerade erst in der Zeitung wieder von, ich glaube, von einer Fußballerin gelesen oder so, die tatsächlich sich, die
Mann werden wollte.
Die Mann werden wollte, weil sie das innerlich schon immer gespürt hat, dass sie eben halt eigentlich ein Junge ist und so weiter. Also es sind ja Biografien, denen begegnet man jetzt ja wirklich permanent. Das hat irgendwas auch mit unserer immer offener werdenden Gesellschaft zu tun.
Klar.
Das hat auch damit zu tun, dass eben halt solche, genau so etwas, dass das heute wirklich offensiv nach vorne, nach außen geht.
Genau, man hört ihnen zu, ne? Endlich.
Genau.
Also
genau.
Das ist ja richtig.
Ja, das sind so Menschen, die sichtbar.
Ja.
Ne, also auch unsere Protagonistin, die sagt eben von sich, sie hat eine dysfunktionale Vagina. So, und wünscht sich jetzt also einen beschnittenen Judenschwanz. So, und das ist dann natürlich das eine. Es ist natürlich einmal dieses Thema, also Transgender oder wie auch immer das, wie man das auch immer jetzt nennen möchte. Und auf der anderen Seite reicht das jetzt natürlich der Autorin wahrscheinlich nicht, das irgendwie so zu thematisieren, sondern es gehört auch ein gehöriger Schuss Provokation obendrauf, indem man also mit solchen Wahnsinns-Nazis Sexfantasie noch um die Ecke kommt. Ich habe dann auch noch gehört, also dass sie, also es hat ja eine Deutsche geschrieben, sie lebt aber in London, arbeitet auch in der Literaturszene und hat dann auch gesagt, ich hätte dieses Buch auf Deutsch nicht schreiben können. Das heißt, das Buch ist von einer Deutschen auf Englisch geschrieben worden und wurde
und
dann
zurück übersetzt.
Ins Deutsche übersetzt.
Es steht aber oben Roman drauf.
Ja.
Womit sie sich natürlich eine Freiheit gibt. Ne? Also man weiß ja nicht, hast du das Gefühl, dass das autobiografisch? Das weiß man ja.
Nee, das weiß man nicht. Aber meine Assoziation war immer, ich habe immer so ein Theaterstück vor mir gesehen, also dass man daraus natürlich ein Theaterstück macht. Ne?
Ja, ja.
Und dann dachte ich so, ja, okay, dann nimmt man in Hamburg das deutsche Schauspielhaus.
So ein Fraustück.
Ein Fraustück. Und dann entzündet sich irgendwann der Skandal.
Ja.
Aber vielleicht ist das gar nicht mehr so unsere Zeit, dass das so skandalös irgendwie werden kann. Mhm. Selbst dann nicht, wenn du eine Figur entwickelst, die eben halt mit dieser Nazi-Kiste da so umgeht und eben halt auch an einer Stelle sagt, irgendwie, ja, das Holocaust-Mahnmal in Berlin, das ist ein dreckiger Scheißhaufen Steine.
Also, ne, so steht, was sagt die da?
Ja, das sagt die da. Mhm. Das, allein dieser Satz, ich meine, das ist natürlich, jeder andere würde damit einen Shitstorm auslösen.
Ja, na klar.
Darfst du natürlich nicht sagen, sowas, weil wir müssen natürlich alle Mahnmale, gilt es zu respektieren und die müssen wir toll finden, jedenfalls nach außen hin.
Naja, wir müssen das Mahnmal respektieren und wir müssen respektieren, dass da etwas erschaffen wurde, wo wir mit deren Hilfe wir uns erinnern.
Ja.
So, ne, ob man das jetzt als Mahnmal selber gut findet oder nicht, wobei ich in Berlin mal war und es hat mich total gepackt. Das ist großartig.
Das wollte ich dich nämlich noch fragen. Ich war da noch nie,
aber
ich könnte mir vorstellen, Sinn und Zweck, also dass man eben halt da durch diese Steine so durchgeht,
ist
so, dass man sich da wahrscheinlich, dass man vielleicht so eine Ahnung von diesem Monströsen bekommt, weil man da auch so schnell nicht mehr rauskommt und permanent dann damit,
ich weiß es nicht. Ja, du bist teilweise, obwohl da mehrere Leute sind, sehr allein auch.
Ja.
Die Gänge werden eng, du siehst halt immer so Menschen abtauchen und hoch, weil das ja so bergig ist. Mich hat das sehr berührt. Ich fand das ganz toll. Ich war da, als es kurz nach der Einweihung, weil ich das sehen wollte.
Ja.
Und ich war ohnehin in Berlin und bin dann da mal so allein durchgegangen. Und es macht schon was. Also für mich ist das ein total gelungenes Mahnmal. Aber das spielt auch eigentlich gar keine Rolle.
Ja.
Ne? Ich finde so ein Mahnmal wichtig. Und wenn es mir nicht gefallen würde, heißt es ja nicht, dass ich ein Mahnmal für die größte Katastrophe in der deutschen Geschichte ablehnen würde, weißt du?
Ja. Also das ist das Thema dieses Buches. Also ich hab mir total viele Stellen rausgeschrieben, wo ich dachte, die müsste man eigentlich mal vorlesen. Es ist eigentlich fast immer nur irgendwie pervers. Du kannst jede Seite aufschlagen, du findest immer irgendeine Perversion. Es geht um Sexroboter, die sie dann halt mit ihrem neuen Schwanz halt ficken möchte. Es geht um diesen Dr. Seligmann, wo sie sagt zu ihm so, ach, wissen Sie, Herr Dr. Seligmann, Sie haben da ja ihre Bilder da so stehen, so, das ist wahrscheinlich Ihre Familie. Ach, ich würde mir wünschen, dass Sie dann auch mal hin und wieder in Ihre Praxis kommen und dann auch mal so das ein oder andere Mal auf eins dieser Bilder masturbieren und abspritzen würden und so weiter. Also das geht Fantasien und Bilder entwickelt, die schon krass sind. Es gibt aber natürlich auch Stellen, weil du fragtest ja, kann man diese Frau irgendwo verstehen? Mhm. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber sie spricht davon auch, wie sie sich Musikvideos anschaut. Das würde ich ganz gerne mal,
ja.
Das würde ich ganz gerne mal vor.
Ich dachte schon, Musik kommt gar nicht vor bei dir.
Nee, es geht.
Hatte schon eine Angst.
Also sie erzählt hier, wie sie also mit ihrer Freundin Musikvideos anschaut. Die Musik hat mich nie interessiert und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass dafür Leute wie mich gesungen wird. Aber etwas an dieser verdichteten Extravaganz faszinierte mich. Diese perfekten Körper, die in nur 3 Minuten mit allen möglichen fertig werden konnten. Die inmitten der größten Katastrophe noch attraktiv blieben. Nichts schien von Bedeutung zu sein, solange man tanzen und professionelles Make-up tragen konnte. So ließ sich jede beliebige Geschichte in diesen paar Zeilen unterbringen und so guckte ich jeden Samstagmorgen mit meiner Freundin die Charts. Meine Eltern hätten niemals Geld für diese zusätzlichen Sender ausgegeben, für die spaßigen Sendungen, das ganze amerikanische Zeug, für die Reklame. Und sie hätten nicht verstanden, warum ich Trost fand in diesem Paralleluniversum, bei diesen Leuten, die sich einfach von ihrem gewöhnlichen Dasein verabschiedet hatten, um von Ruhm und Glitzer zu leben und bei wildfremden Menschen als Poster an der Wand zu hängen. Ich bewunderte ihr Selbstbewusstsein und ihre Eleganz und dachte deswegen, dass ihre Bewegungen echt wären. Wahrscheinlich lachen sie schon wieder da unten, doch die Songtexte, also wahrscheinlich lachen sie schon wieder da unten, Dr. Seligmann, der zwischen ihren Beinen da irgendwie zugange ist, doch die Songtexte konnten mich nicht täuschen. Damals sang auch niemand darüber, wie es ist, wenn ein Junge im Körper eines Mädchens feststeckt und Jungs ficken will. Ich bin mir nicht mal sicher, ob heute jemand darüber singt. Die Pop Kultur ist ja alles andere als subversiv und muss auch in Gebieten verkäuflich sein, in denen Menschen nicht frei sind. Die Körper waren es, die mich in das Licht führten und man muss ganz schön alt werden, um zu verstehen, dass man auch mit dem perfekten Körper ein trauriges Bild abgeben würde, wenn man in so einem Outfit draußen unterwegs wäre. Insofern grenzt es an ein Wunder, dass wir unseren gegenseitigen Anblick überhaupt noch erträglich finden. Doch wenn ich mit meiner besten Freundin eine Weile so dagesessen hatte, konnte ich immer ein kleines rotes Leuchten auf ihrem Gesicht erkennen. Die Bilder machten sie scharf. Aber egal, wie sehr ich mich bemühte, bei mir lösten sie nichts aus. Meine Vagina blieb taub und stumm, als wäre sie aus Spielzeugknete, unförmig und nutzlos.
Das scheint auch ein trauriges Buch zu sein, irgendwie.
Ja,
es ist... Also bei einem Skandalbuch und so hin und her, aber was sie beschreibt, ist ja eigentlich eine total gebrochene Person.
Ja, natürlich. Also die Person, die sie hier beschreibt, die ist total kaputt, die ist voller Wut, die hat auch eine sehr, sehr kritische Distanz zur Gesellschaft. Zur Gesellschaft entwickelt. Hier gibt es ganz vorne so auf, das ist jetzt nicht so lang, aber da musste ich so ein bisschen lachen, weil ich das so, weil ich das irgendwie ganz spaßig fand, wo sie sich über Leute aufregt, die ein paar Monate halt mal im Ausland leben. Dr. Seligmann, finden Sie nicht auch, dass es ein tragischer Irrglauben ist, dass es je irgendwem was gebracht hat, 3 Monate in Amsterdam oder Hanoi rumzuhängen? Wenn überhaupt, sind diese Leute danach noch größere Wichser als vorher, weil sie denken, sie hätten mit einem Mal eine modische Form der Andersartigkeit erlangt, die ihnen erlaubt, den Aufenthalt als spannende Anekdote aus ihrem Leben zu präsentieren. Doch, dass sie wie durch Zauberei anders geworden sind, aber auf gute Weise anders.
Ne?
Das,
ja,
das sind auch so Sachen, über die sie sich da so auslässt. Also es ist halt ein Charakter, wo du denkst, so, ja, die findet alles scheiße und weiß auch, dass sie ein wahnsinnig schwieriger Mensch ist und sieht jetzt also ihr Heil darin, dass sie halt zu diesem Dr. Seligmann geht und sich halt umoperieren lässt. Das ist das Buch.
Das ist das Buch. Der Termin.
Der Termin. Für mich, ich habe mir auch mal die Frage gestellt, also hier wird ja eine Frauenfigur entwickelt, die eben halt ihren Körper ablehnt und glaubt, mit einem Judenpenis, mit einem beschnittenen Penis wird alles wieder gut.
Also ist das so? Glaubt sie das?
Das glaubt sie, ja, ja. Okay. Ich habe mich trotzdem gefragt, irgendwie, was ist das jetzt? Was ist das für ein Frauenbild, was sie da jetzt auch entwickelt? Also auf der einen Seite fordern ja gerade Frauen ein, also wir müssen sichtbarer werden. Wir bekommen zu wenig Preise für das, was wir machen. Das ist ja auch ein Thema auch bei Buchpreisverleihungen immer wieder.
Ja.
Warum hat schon wieder ein Mann diesen Preis bekommen, warum nicht mal wieder eine Frau? Diese ganze Debatte. Und dann erscheint eben halt ein Buch von einer Frau, die über eine Frau schreibt, die eigentlich ein Mann werden will.
Ja, es ist ein interessanter Gedanke.
Und dann noch dieses ironische Statement, das hier so in rosa auch noch zu veröffentlichen. Also das Cover ist rosa und die Seitenränder sind auch rosa. Also das ist natürlich jetzt hochgradig ironisch irgendwie.
Was
also,
ist da für ein Hashtag hinten drauf?
Chris Kraus hat übrigens sich zu dem Buch geäußert.
Ach was?
Ja.
Ja?
Ja, ich finde das finde ich immer witzig, also dass man sich dann immer wieder so begegnet hier. Erstaunlich, originell, verstörend und wunderschön. Der Termin ist ein lang überfälliger, radikaler Eingriff.
Schön.
Schönes Wort.
Ich finde das so spannend. Also, dass du hier so ein Buch mitbringst, finde ich, das ist mal was anderes.
Ja, also ich sag ganz ehrlich, also es ist sicherlich nicht das beste Buch, was ich je gelesen habe, aber es packt dich natürlich, weil es diese ganzen Tabubrüche, das ist natürlich etwas, da kann ich was mit anfangen. Also das fing ja an, als wir Monty Python geguckt haben, das sind ja Tabu, die Lust an Tabubruch irgendwie. Die Lust an komischer Darstellung von brutaler Gewalt. Ja, wenn man da der Typ dafür ist, dann kann man auch sowas mal lesen.
Ja, ja.
Es hat hin und wieder natürlich auch ein paar Längen, aber auf der anderen Seite die Katharina Volkmar, ich meine, so musst du erstmal schreiben können auch. Ne? Du musst wirklich den Mut haben, das mal wirklich in so ein Buch reinzugießen, das mal alles mal so rauszulassen. So,
das erste Buch, was du da machst, ist das.
Das erste Buch, sowas. Ich meine, das ist natürlich auch ein Risiko irgendwie, ne? Also, aber dann wirklich so radikal sowas mal rauszuhauen und eine Frau, eben halt auch die Szenerie, also eine Frau beim plastischen Chirurgen und sie sieht nur seinen Hinterkopf und redet halt in dieser Art und Weise, das musst du natürlich auch erstmal, das musst du können.
Ja, das musst du können. Ja, und du musst den Mut haben, sowas zu machen.
Ja, und du musst den Mut haben, so etwas zu veröffentlichen.
Ja.
Also wie eben halt...
Und dann stecken da ja schon Fragen drin, die eine Relevanz haben. Ne? Also so wie du sagst, genau in dieser Zeit, in der wir Frauen mehr Gehör schenken und was völlig richtig ist und was gut ist und auch diese Diskussion ist längst überfällig. Und dann kommt halt eine, die lässt sich umoperieren.
Ja.
Ich würde ja gerne noch mal was hören.
Okay, warte mal.
Hast du noch was?
Ja, es ist auch so relativ am Anfang. So, jetzt geht jetzt hier. Tommy, das kaum hier erst das Foto lesen, weil man hört uns hier links und rechts.
Ja, man muss sich mal vorstellen, rechts und links stehen ja Tische, weil wir das ja mögen, mit dieser Atmosphäre.
Ja.
Und einige Leute, die dann manchmal da so sitzen, denken, wir haben sie nicht alle.
Ja, die hören natürlich, was wir hier uns gegenseitig erzählen. Vielleicht sollten wir warten, bis die wilden Motorrad-Jungs hier abgedüst sind. Haben wahrscheinlich auch gerade zwei fette Tortenstücke gegessen, ne? Die Motorrad. Die kleinen Leder-Machos hier, du.
Das Buch hat dich verändert.
Auf jeden Fall. Ja, geht es hier. Es geht hier auch um. Es geht ja um einen Sexroboter.
Das hast du schon.
Das habe ich ja schon erwähnt. Ja. So, und es gibt hier eine Szene, wo sie darüber spricht, ja, es mit einem dieser Roboter zu machen. So geht's los. Ich meine, Dr. Seligmann, warum sollte man sonst ein Stück Plastik ficken, wenn es nicht darum ginge, das eigene Herz zu schützen? Bestimmt wird er sich erweichen lassen und mir meinen kleinen sprechenden Schwanz bauen. Waren Sie schon einmal mit einem Gegenstand? Ich fange nochmal an. Oh Gott.
Die Gespräche an den Nachbartischen sind auch.
Ja, die sind gerade verstummt.
Ja.
So, also, waren Sie schon einmal mit einem Gegenstand intim, Dr. Seligmann? Ich hatte immer Probleme damit, etwas elektrisch Betriebenes in meinen Körper einzuführen, aus Angst an einem Stromschlag zu sterben und dann in der denkbar ungünstigsten Position aufgefunden zu werden. Stellen Sie sich nochmal die Schlagzeilen vor. Alleinstehende Frau mit zwei Katzen von fehlerhaften Vibrator getötet. Geht es noch tragischer? Haben Sie schon einmal von so etwas gehört? Ich meine, ich weiß schon, dass es Garantien gibt und dass Japan nicht China ist. Also es geht um einen japanischen Sex, der in Japan gebaut wurde, nicht in China. Dass es Garantien gibt und dass Sie da in Japan hohe Produktionsstandards haben. Aber bis jetzt habe ich mich das noch nie getraut, um ehrlich zu sein. Und weil das ja eine medizinische Untersuchung ist und die Information dafür relevant sein könnte, bin ich nie weitergekommen, als eine Banane in meine Vagina einzuführen. Eine dieser Bananen mit einer sehr dicken Schale und diesen Kanten, die fast wie Venenstränge aussehen. Der Gedanke ist mir jetzt extrem unangenehm, aber damals hat mich das angetörnt und es schien weitgehend risikofrei zu sein. Das Ergebnis war allerdings enttäuschend. Es war eine ziemlich trockene Angelegenheit und nach einer Weile war ich genervt von meinen eigenen Bewegungen. Das war noch, bevor ich wusste, dass man Gleitcreme auf ungefähr alles schmieren kann und ich endlich begriff, warum manchmal Leute ins Krankenhaus eingeliefert werden und ihr halbes Wohnzimmer im Arsch stecken haben. Ich glaube, das ist es, was Einsamkeit mit Menschen macht, Dr. Seligmann. Sie vergessen, wie sie ihr Begehren zum Ausdruck bringen können.
Oh mein Gott.
Ja. Also auch Einsamkeit ist so ein, auch damit hat sie wohl so ein bisschen zu kämpfen.
Dass dir das als erstes dazu einfällt, finde ich gut.
Ja.
Das Thema Einsamkeit.
Ja,
das
zu das dem, was wir, was gerade für Bilder in deinem Kopf entstanden sind.
Ja. Die Bilder liegen auf der Hand, ne? Ja.
Ich sehe dir an, du hast gerade viele Fragen in deinem Kopf und kannst nichts anderes machen als große Augen.
Ja, das stimmt. Das stimmt ein bisschen. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, wenn du das so erzählst und so vorliest, dass der nie was sagt, dieser Arzt.
Ja.
Das ist natürlich vom Plot her ganz, ganz interessant, dass sie das nicht einfach erzählt, ne, wie sie so wird, sondern dass sie das offensichtlich jemandem erzählt. Aber man würde sich ja schon für eine Reaktion mal interessieren.
Eigentlich ja, aber vielleicht macht es das gerade, vielleicht wird dadurch die Wucht umso größer. Vielleicht macht es das auch gerade so ein bisschen stärker, weil du denkst so, ich dachte auch so, okay, der Arzt, der macht da jetzt gerade bei ihr irgendwas und hört das jetzt alles so. Mhm. Offenbar scheint er ja doch mal so die eine oder andere Frage zu stellen. Aber vielleicht zeigt das auch, ich meine solche Chirurgen, so Leute, die jeden Tag im Operationssaal stehen, so Mediziner, die durch und durch Mediziner sind. Mhm. Das sind ja teilweise auch sowas von abgebrühte, abgehärtete Menschen.
Ja.
Die unfassbar zynisch auch manchmal werden. Und die hören, glaube ich, noch ganz andere Sachen wahrscheinlich. Und erleben auch noch ganz andere Art von Frauen, als wir uns das jemals vorstellen können. Und vielleicht ist das für den auch so als plastischen Chirurgen völlig, also gar nicht so außergewöhnlich, was er da gerade so zu hören bekommt. Mhm. Kann ja sein.
Ich fände das schon interessant, inwieweit auch die psychologische Seite bei all dem. Also wenn jetzt eine Frau zum Arzt kommt und sagt, ich möchte mich hier umoperieren lassen, das ist ja keine leichte Operation, das ist ja eine sehr, sehr schwerwiegende Eingriff. Warum, ob der Arzt eigentlich auch eine bei der Beratung, wie psychologisch das ist. Oder ob er einfach nur sagt, ja, klar, habe ich schon mal gemacht, kriegen wir hin. Wo du gerade sagst, mir so Skandale bei Ärzten. Ich habe eine Geschichte mal gehört aus Berlin, aus dem Krankenhaus. Ich weiß aber nicht welches, vielleicht ist es auch besser, wenn ich das nicht weiß. Da war ein Patient, der wurde für die OP vorbereitet und der lag im OP-Raum. Irgendwann kommt der Arzt rein, haut den Mann auf seinen sehr dicken, weißen Bauch und sagt, so, wollen wir das Schwein mal schlachten. Das Problem war, der war noch nicht narkotisiert. War ein Riesenskandal. Der Arzt hat natürlich seinen Job verloren.
Echt jetzt?
Ja, ja. War eine große Geschichte in der Zeitung. Ja, deswegen ja, ich glaube auch, die reden, wenn du in Narkose bist, möchtest du das nicht wissen, was die da gerade über deinen Körper sagen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, Katharina Volkmar, der Termin. Was für ein Debüt. Mal gucken, was da noch so kommt. Ich weiß gar nicht, ob du danach noch... Was will die jetzt eigentlich noch schreiben?
Ja, das stimmt.
Ja, was soll
das Leben als Mann.
Ja, Teil 2.
Vielleicht falsche Entscheidung getroffen.
Man weiß es nicht.
Ich bin gespannt. Okay. Ich habe was völlig anderes mitgebracht.
Ja.
Völlig anderes. Glitterschnitter. Da habe ich auch erst gedacht, was ist denn das für ein Name?
Ja, das klingt das klingt nach einem Horrorstreifen so.
Ja, Glitterschnitter ist eine Band.
Mhm.
Also das Buch ist, wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, ist von Sven Regner. Ich bin ein Riesenfan von ihm und von eigentlich wirklich allem, was der macht. Ich habe alle seine Bücher gelesen, das ist jetzt das sechste. Das letzte war Wiener Straße. Ich habe da natürlich meine Favoriten. Herr Lehmann war natürlich toll.
Mhm.
Inzwischen hat man sich an seinen Stil und an seine Art etwas zu schreiben gewöhnt. Das sind halt im Wesentlichen sind es Dialoge und Gedanken der einzelnen Protagonisten.
Mhm.
Es sind, wie ich vorhin ja auch sagte, immer dieselben Leute. Manchmal war es in älteren Büchern so, dass eine Geschichte aus der Sicht einer Person im Wesentlichen erzählt wurde. Das ist diesmal nicht so.
Mhm.
Es sind 15 Personen und es sind 15 Perspektiven.
Oha.
Was das Buch in Teilen auch anstrengend macht.
Ja, es macht es kompliziert. Ne?
Es macht es kompliziert. Und was es das noch komplizierter macht, ist, dass es eigentlich eine klassische Handlung nicht gibt.
Ja, jetzt verstehe ich auch, warum du so wahnsinnig viele Unterlagen hast.
Weil man sich einfach wirklich beim Lesen konzentrieren muss. Es gibt es auch wieder als Hörbuch. Ich habe das wieder im Wechsel gemacht, weil ich viel im Auto war, von Sven Regner selbst gelesen. Kann man nur empfehlen. Der Mann liest natürlich großartig. Wenn man das Buch dann aber liest, fallen einem Dinge auf, die einem beim Hören überhaupt nicht klar sind. Zum Beispiel, dass der teilweise Sätze über zwei Seiten geschrieben hat, einen einzigen Satz.
Ja.
Das merkst du aber nicht, wenn er das liest. Aber wenn du das auf der Seite liest, fällt es dir natürlich auch.
Ja, das ist ja auch etwas, was Literaturkritiker immer wieder so hervorheben, ja. So wenn sie, hier ein Satz über zwei Seiten, das ist Wahnsinn.
Toll.
Das hat eine elementare Wucht.
Oh, dieses Wort Wucht finde ich auch so. Also, Glitterschnitter ist eine Band. Ich versuche mal, so ein bisschen zusammenzufassen, worum das eigentlich geht.
Ja.
Wir haben Dezember 1980. Hm. Das ganze Buch spielt im damals noch geteilten Berlin. Und das, was halt in den ersten Folgen schon passiert, dass der Frank Lehmann nämlich nach Berlin geht, wird einfach weitererzählt. Und er arbeitet in einer Kneipe in der Wiener Straße, das heißt Kaffee Einfall. Er hat einen Chef und er ist eigentlich der Putzer. Er ist da vor mir das immer und macht sauber. Und er träumt aber davon, sich auch mal ein Leben aufzubauen und dann da irgendwie auch mal zu servieren, was ihm auch in diesem Buch hin und wieder gelingt.
Mhm.
Diese ganzen sechs Bücher sind auch gar nicht chronologisch geschrieben, das springt in der Zeit hin und her. Und Sven Regner hat mal gesagt, ja, diese 15 Charaktere sind eigentlich alle auch in seiner Persönlichkeit verankert. Und wenn du die Reden hörst, und das ist das Wesentliche an diesem Buch, dass die miteinander reden und die Handlung ist eigentlich das, was die reden. Die haben einen rauen Umgangston.
Mhm.
Auf der einen Seite mögen sie sich natürlich alle. Jeder will auch irgendwas machen. Man denkt, die hängen da nur so ab in Berlin-Kreuzberg. So ist das aber nicht. Die arbeiten alle. Die versuchen alle, irgendwas auf die Reihe zu bringen. Und alle versuchen, irgendwas mit Kunst zu machen.
Ja.
Und Glitterschnitter ist halt eine Band, die besteht aus Raimund, Ferdi und Charlie. Charlie heißt aber eigentlich Karl Schmidt.
Und die kannst du natürlich nicht heißen, wenn du Rockstar bist.
Nein, absolut nicht. Aber dieses Rockstar-Werden ist natürlich überhaupt nicht, darum geht es gar nicht. Die machen Kunst. Und das Besondere an dieser Band ist, dass da einer mit einer Bohrmaschine bei ist. Also der spielt die Bohrmaschine.
Ja.
Und sie wollen halt bei einem Festival auftreten.
Klingt so ein bisschen nach Tonsteine Scherben, oder?
Ja, genau. Ja. Das ist auch ein bisschen. Und es gibt halt ein Festival, das Wall City Noise Festival.
Ja.
Und da wollen die gerne spielen.
Ja.
Und das Wall City Noise Festival, also spielen ganz viele Punks mit in diesem Buch.
Ja,
und
Punk war ja damals noch groß.
Genau.
Also 1980.
Ja. Und die streiten sich halt auch darüber, wer ist jetzt hier, darf der lauteste sein, weil der die Bohrmaschine spielt. Die kannst du ja nicht regulieren. Die streiten sich dann auch seitenlang darüber, wie die das jetzt eigentlich alles umsetzen. Und er bohrt halt meistens im Beton mit der Bohrmaschine und die anderen hauen halt drauf. Und es gibt... Und in diesem, bei dem Café Einfall gibt es noch die Intimfrisur. Das ist so ein anderer Laden. Noch.
Ja.
Das soll ein Wiener Café werden, weil die Betreiber Wiener sind.
Ja.
Und die sind dann die, sehr damit beschäftigt, Milch aufzuschäumen, was damals sehr angesagt war. Es geht auch ganz lange darum, Milch aufzuschäumen für die Desperate. Eine Melange.
Eine Melange.
Ja, wollen sie gerne. Ja. Und die haben halt in den anderen Büchern, wo sie, da erzählen sie eigentlich immer, dass sie keine Wiener sind, weil es peinlich ist. Und jetzt stehen sie total dazu. Und jetzt ist auch so ein Wiener Schmäh mit drin. Und,
ja,
so.
Ja.
Und die begrüßen sich auch mit, was ist da schon wieder los, du Arschloch? Also die reden halt die ganze Zeit in einem total derben Ton miteinander.
Ja.
Aber sie sind auch irgendwie, gehören sie halt auch zusammen. Es gibt einen Künstler HR, Heinz Rüdiger heißt der, der wird immer HR genannt. Ein zweiter P. Immel. Ne? Und es gibt eine Galerie, die wird betrieben, das ist die Arschart-Galerie. Die ist da auch in Kreuzberg.
Ja. Ja, schön.
Und HR wird damit beauftragt, ein 3x4 Meter großes Bild zu malen, was er eben bei diesem Festival, während die Band spielt, im Hintergrund malen soll. Also als Aktion.
Ja, Aktionskünstler.
Aktionskünstler, genau. Die erste Idee
er
war...
Er wird Kuhblut auf die Leinwand schmeißen, oder?
Nee, er schreibt da was drauf, das kann man jetzt aber nicht sagen. Die andere Idee war, dass die Band irgendwann Eier ins Publikum schmeißt.
Ja.
Also mal andersrum. Und dann haben sie, aber da fanden sie das mit diesem Bild halt noch schöner und vor allem mit der Bohrmaschine. Das fanden sie eine super Idee.
Ja.
Und das ist halt alles so Avantgarde irgendwie.
Natürlich.
Im weitesten Sinne.
Ja, klar.
Und es ist Kreuzberg. Und sie sind aber auch, also spielen auch Frauen mit. Kann ich auch gleich nochmal was zu sagen. Aber sie sind halt in Berlin-Kreuzberg unterwegs. Und eigentlich, also man muss mal sagen, Element of Crime, der Sven Riegner kommt ja eigentlich aus Norddeutschland, der kommt der Ecke Bremerhaven.
Ja.
Und an vielen Liedern merkt man das auch. Aber der lebt halt ewig lange schon in Berlin und hat irgendwie auch so ein bisschen eine Hassliebe zu Berlin. Also in diesem Buch denkt man das häufiger mal.
Ja.
Sein letztes Album, was ich für eines der besten von Element of Crime halte, ist ein Berlin-Album geworden, wo es eine Liebeserklärung an Berlin ist. Also er liebt diese Stadt auch und er kennt diese Stadt sehr gut. Und Kreuzberg spaltet halt total. Also einige finden das super und andere nicht. Und eigentlich finden die Leute, die da wohnen, das alles total scheiße. Aber die wohnen halt trotzdem und die schlagen sich halt irgendwie durch.
Ja.
In diesem. Und dann haben auch zwei, diese ganzen Namen halt, ne? Die Arschart-Galerie. Und dann zwei haben in einer Fixerstube gearbeitet. Die hieß Drückeberger.
Wie heißt denn der Friseur da auf der Ecke?
Genau, das ist immer der Klassiker, ne? Die Friseure. Also eins meiner absoluten Highlights in diesem Buch ist, dass dieser HR, also Heinz Rüdiger,
der Aktionskünstler.
Der Aktionskünstler, genau, der malen soll.
Ja.
Alle wollen halt auch, dass der malt, weil der wohl malen kann. Aber er geht halt eines Tages zu Ikea. Geht durch Ikea.
1980?
Ja, da gab es schon Ikea. Er schreibt auch selber, er ist das erste Mal bei Ikea. Das ist auch ein Problem, weil er das Konzept überhaupt nicht versteht. Er kommt halt zu Ikea in eine Musterwohnung.
Ja, ja.
Und er verliebt sich in diese Musterwohnung. Er findet diese Musterwohnung so toll. Und holt sich halt einen Ikea-Angestellten, dem er sagt, ich möchte dieses Zimmer haben. Ich möchte mir dieses Zimmer so einrichten. Und da sagt er, das ist eine Musterwohnung. Da müsste man alles einzeln bestellen. Und dann überredet er ihm halt eine Strichliste zu machen und alle Artikel aufzuschreiben. Ja. Es fehlt ein Bild, Löhne backen oder so. Weiß ich nicht, wie das
heißt. Ja, ja.
Und er fängt dann halt an, er findet die so wunderschön. Und er baut sich halt dann diese Wohnung zu Hause nach und hat ein Zimmer komplett in diesem Ikea-Stil. Er hat dann stehen die auch füreinander ein, die helfen sich dann auch, diese Wohnung mit aufzubauen, weil die natürlich Blasen haben von diesen Schlüsseln. Und dieses ganze Konzept Ikea wird eigentlich vorgestellt und er versteht das gar nicht. Also er weiß nicht, was die SB-Halle ist und diese ganzen Nummern und so. Das ist halt neu noch Ikea damals.
Ja, ich wollte gerade fragen, was gibt es denn da nicht zu verstehen?
Aber. Ja, ja, also für uns ist das heute normal. Aber das ist für mich ein totales Highlight, dass der eine Musterwohnung, also Musterzimmer aufbaut und dann genau so wohnen will.
Aber das passende Bild malt er dann dazu, oder?
Nein, mit dem Bild, nein. Der will dieses Bild auch eigentlich gar nicht malen. Das kommt auch noch dazu. Also ein Freund von ihm kommt auch in diese Musterwohnung, der ist mit bei IKEA und er fragt, was machst du denn hier so lange und so. Und er sagt über diese Musterwohnung, das ist heile Welt. Das gefällt ihm total.
Ja.
So, und eine Geschichte ist auch sehr, sehr gut. Und zwar überlegen sie, weil es eine Schwangere gibt in dem Freundeskreis, überlegen sie, ob sie ein Schwangerschaftstreffen, einen Schwangerschaftskurs sozusagen anbieten im Café Einfall.
Ja.
Und dazu muss aber das Café Einfall, wir haben nochmal zur Erinnerung, 1980, muss ein Nichtraucherladen werden.
Aha.
Und das durchzusetzen ist halt 1980 wirklich schwierig. Ich kann mal einen kurzen Teil daraus vorlesen, um mal zu sehen, wie das damals war. Die Tür ging auf und ein Mann kam herein. Kann ich mal einen Kaffee haben, sagt er. Er setzt sich an den Tresen und zündet sich eine Zigarette an. Keine Zigarette, bitte. Hä? Nicht rauchen. Heute ist bis 15 Uhr Nichtraucher. Hä? Nichtraucher bis 15 Uhr. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Versteht keiner, sagt der Kopf. Es spielt auch so ein Polizist mit, der da auch mal rumsitzt. Frank ging zur Eingangstür. Da steht, sagte er und zeigte durch die Scheibe auf den Zettel, der an der Außenseite angebracht war. Ist ganz einfach. Heute nicht Raucher bis 15 Uhr. Steht drauf. Warum das denn? Ist halt so. Na dann, sagte der Typ. Er stand auf und ging raus. Dafür kam ein anderer rein. Machst du mir ein Bier? Gern. Frank holte eine Flasche Bier aus der Kühlung, machte sie auf und stellte sie auf den Tresen. Frank ist übrigens Frank Lehmann, ne?
Ja.
Danke. 3 Mark, sagte Frank. Ja klar. Der Typ legt 3 Mark auf den Tresen und holt seine Zigarettenpackung aus seiner Jackentasche. Frank nahm das Geld und tat es in die Kasse. Aber heute ist nicht Raucher, sagt er. Hä? Nicht Raucher bis 15 Uhr. Warum das denn? Ist halt so. Sag's denn das nicht gleich? Steht da an der Tür. Dann gib mir mein Geld wieder. Frank legte die 3 Mark zurück auf den Tresen. Okay, sagte der Typ. Er steckt sich eine Zigarette in den Mund und nahm die Bierflasche in die Hand. Dann gehe ich mal raus. Okay, aber lass die Bierflasche da, sagte Frank. Wieso das denn? Weil du sie nicht bezahlt hast, sagte Frank. Du hast doch gerade dein Geld zurückgekriegt. Der Typ dachte kurz nach. Er hatte ganz kurze Haare, über die er sich beim Nachdenken mit der Hand streichelte. Das sah lustig aus, aber auch ein bisschen bescheuert. Ist es okay, sagte er, wenn ich dir 2 Mark gebe und das Bier dann draußen trinke? Beim Rauchen? Nein, wieso sollte das okay sein? Das Bier kostet auch 3 Mark. Ich meine ja nur, weil das doch, wenn ich da draußen trinke, irgendwie billiger sein müsste. Das ist dann wie zum Mitnehmen. Das ist doch auch immer billiger. Ich habe früher immer für meinen Vater aus der Kneipe, nicht bei uns, kurz zu fragen, das war. Okay, dann zahle ich mal. Oder? Der Typ legt das Geld zurück auf den Tresen. Also, es ist in Teilen ist dieses Buch, das ist auch ein bisschen anstrengend, ne? Das muss man sagen, weil die halt die ganze Zeit so reden und sich immer nur anmachen. Und wieso ist doch klar, musst du doch verstehen. Sehr schön finde ich eine weitere Szene in diesem Buch, weil diese Frauen da ja immer sind. Und es geht halt um, die sind ja alle schwanger. Und da möchte ich nochmal einen ganz kurzen Teil zu vorlesen, weil die sind da ja jetzt immer in diesem Café Einfall, da wird ja nicht geraucht, das wäre ja auch schick. Wenn Helga ehrlich war, ging ihr die schwangeren Frauen ganz schön auf die Nerven.
Ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das dann, ist heute so ein Riesenthema. Diese ganzen Weiber mit ihren Kinderwagen, die den ganzen Tag in diesen Cafés bei ihrem Latte Macchiato abhängen und glauben, so ein Café ist ein Kindergarten. Das kann ich,
glaube,
ich kann den, ich glaub, den Satz sofort unterschreiben.
Ich glaube, du wirst den folgenden Abschnitt mögen. Sie konnte sich selbst schon nicht besonders gut leiden, seit sie schwanger war. Aber die anderen Schwangeren mochte sie noch viel weniger. Vor allem wohl, weil die dieses Problem nicht hatten. Selten hatte Helga so eine geballte Eigenliebe und Selbstzufriedenheit erlebt, wie bei den Frauen in der Schwangerschaftsgruppe. Dabei waren das keine zickigen oder dummen Frauen. Es schien nur so, als hätten sie für die Dauer ihrer Schwangerschaft Urlaub genommen. Von allem, was das Leben schwierig oder kompliziert machte. Von Selbstzweifeln, Ehrgeiz, Höflichkeit, Rücksichtnahme, Selbstbeständigkeit und gutem Benehmen. Sie saßen einfach nur da und ließen es laufen. Die eine redete davon, wie schlimm alles, die andere davon, wie blöd ihr Mann, die dritte davon, wie schlecht eingerichtet das Café Einfall war. Es war wie eine Orgie in Nörgelei und Hochmut, so schien es Helga. Aber vielleicht dachte sie für einen Moment, bin auch ich es nur, die gerade hochmütig ist. Wahrscheinlich aber dachte sie dann, sind es tatsächlich einfach nur dumme Schlampen, die kein bisschen dankbar dafür sind, dass Erwin ihnen das Café Einfall zum Nichtraucher-Café umgeflaggt hat, dachte die Bremerhavener Lotsentochter, die, sie schwanger war, immer mehr in nautischen Begriffen dachte. Und wenn sie es genau betrachtete, die ganze schwangere Bande jetzt am liebsten Kiel holen würde.
Ja, das war doch auch mal so ein Riesenthema. Ich glaube, das war auch in so einem Berliner Café, ne? wo die Besitzerin groß in die Zeitung kam, weil sie draußen angeschlagen hat, Frauen mit Kinderwagen, kein Zutritt oder irgendwas. Boah, die hat die da rausgeschmissen, weil sie keinen Bock mehr hatte auf diese ganzen Weiber, die da irgendwie ellenlange da mit ihrem Latte Macchiato sitzen. Ich glaube sogar, dass das, oder ich meine sogar mitbekommen zu haben, wie auch immer wieder es Frauen gibt, die für ihren kleinen Sohn oder für ihre Tochter, die dann da mit abhängen müssen, lassen sich immer so ein Schälchen Milchschaum dann kommen, so für auf Lau, glaube ich, weil der Kleine damit irgendwie so gerne so spielt oder so. Also ich glaube, dass Kaffeebesitzer eine ganze Menge ich könnte auch immer durchdrehen. Ein guter Freund von mir und ich, wenn ich ihn besuche, wir gehen dann immer in Frankfurt, ist das, wir gehen dann gerne morgens irgendwo frühstücken. Und du kannst sicher sein, es kommt auf jeden Fall, irgendwann ist da eine mit dem Kinderwagen, das Kind plärrt rum ohne Ende, oder es treffen sich zwei Frauen und es geht nur um ihre Gören, um ihre Kinder, wie geil die sind und irgendwelche Gespräche über die Schule und hast du nicht. Es geht nur um Kinder und du sitzt dabei und denkst so, ey, habt ihr keine anderen Themen oder was? Echt? Ja, das ist wirklich ein Thema.
Ja, der ganze Lebensmittelpunkt dreht sich dann halt in dieser Zeit.
Ja, natürlich, das ist so, aber ich möchte gerne mal wissen, wo kommt das her, dass diese Frau mit ihren Kindern immer in Cafés abhängen stundenlang?
Das ist Großstadtleben.
Ja.
Wir leben ja jetzt hier inzwischen beide auf dem Land, oder? Ne, in Teilen. Und hier ist das anders. Das ist völlig richtig.
Ich habe jetzt alle jungen Mütter gegen mich aufgebracht. Ja.
Ich glaube auch. Du aber musst gut wissen, was du hier sagst. Ja. Aber wir haben immer gesagt, wir sagen hier, was wir sagen wollen. Hm?
Sollt einfach mal den Ball flach halten.
Also, Sven. Es ist nicht der Kern dieses Buchs, das möchte ich ganz klar sagen.
Ja.
Aber ich finde diese Idee, 1980 so eine Kneipe zur Nichtraucherkneipe zu machen, eben
das weil, ist schon weil, verwegen.
Das ist verwegen ist auch ein gutes Wort, was hier sicherlich auch irgendwo vorkommt. Mir hat dieses Buch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man lacht laut auf an vielen Stellen.
Ja.
In Teilen ist es, wie gesagt, auch anstrengend, weil das diese 15 Leute sind und jeder hat seine eigenen Gedanken. Es kommt auch für die Insider jetzt als Lieblingsbuch ist eigentlich Neue Fahr Süd von mir, von Sven Regner. Das ist das zweite Buch gewesen.
Das ist, glaube ich, das, aber Neue Fahr ist doch da bei Bremen.
Genau, ne? Genau, das spielt da auch.
Ja.
Da wohnt der Hauptprotagonist in einer WG, in einer linken WG und ist aber beim Bund. So fängt das schon mal an.
Ja.
Und da ist auch der großartige Satz drin, also wenn der Dienst getan ist gehen und sie Ausgang haben, gehen sie immer zu so einem Griechen und wollen den umsonst Usu gleich haben. Das finde ich so lustig, werde ich nie vergessen. Oder sie bestellen dann bei der Happy Hour, kurz vor 8, wenn die vorbei ist, bestellen sie irgendwie 50 Gin Tonic oder so. Und der ganze Tisch steht voll. Und dann wundern sie sich, dass das nicht geht. Das geht nicht, sagt der Kellner. Wieso geht das nicht? Das steht doch hier. Ist doch egal, wie viel wir wissen. Und diese ganzen Diskussionen, dass sie sich halt immer streiten und so, ist halt lustig. Und es gibt
aber nochmal, das Ziel ist doch, also das Buch muss doch irgendwo hinführen.
Ja,
also das Ziel ist, diese Punkband tritt auf und
das stimmt.
Und da soll dieses Bild bei entstehen.
Genau. Ja. Das ist auch so. Also es mündet tatsächlich darin und sie bewerben sich halt auch bei diesem Festival. Wir sind bei so einer Frau, die dann auch das Tape nimmt und das in so einen Schuhkarton tut und sagt, bitte ruft mich in keinem Fall an, wir melden uns. Das ist alles total interessant, das irgendwie hier zu sagen. Also dieses typische Gespräch. Ja. Du merkst halt, Sven Regner ist halt aus der Musikbranche.
Ja.
Der hat mit seiner Band alle Höhen und Tiefen erlebt. Der weiß genau, wie die ticken bei Plattenfirmen. Und es gibt auch...
Wie viele Demo-Tapes haben die eigentlich losgeschickt?
Die haben sehr schnell ihr erstes Album machen dürfen.
Ja.
Ich weiß das, weil es gibt einen Podcast, der heißt Narzissen und Kakteen, wie einer ihrer Songs, wo sie Album für Album die gesamte Geschichte von Element of Crime erzählen. Also sich dann erinnern, in was für einer Zeit ist das entstanden, wie war das damals und so. Total hörenswert. Ich finde das ganz großartig. Es ist sehr ehrlich. Die streiten sich teilweise auch während dieses dieses Podcasts. Das macht das mal noch glaubwürdiger. Und jeder in dieser Band hat auch echt was zu sagen. Also das ist nicht so, hier ist der große Sven Regner und der Rest ist einfach nur Band. Nein, das sind richtig gute Typen. Und die gehen dann teilweise sehr detailliert über irgendwelche Songs, wie sie die eingespielt haben. Über die Texte geht's gar nicht so viel, da hätte ich mir manchmal noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber da spielt es auch eine Rolle, dass er dann seine Bücher schreibt. Aber seitdem ich diesen Podcast gehört habe und ich mir dann jedes Album, ich habe alle, auch auf Vinyl, habe ich mir jedes Album nochmal so intensiv angehört. Und das ist schon 80er-Jahre-Sound, so Indie-Pop-Rock. Und es kommt auch der kleine Bruder. Also es gibt eine Folge, die heißt Der kleine Bruder. Da fährt Frank nach Berlin. Das ist eigentlich auch der Grund, warum der überhaupt da landet.
Ja.
Weil er seinen kleinen Bruder sucht. Und sein kleiner Bruder, der ist in einer, es kommt dann raus, der ist in so einer Anstalt, wo er so Psychopharmaka ausprobiert. Also er ist so ein Proband.
Ja.
Und das kommt dann halt so breit. Also es mündet tatsächlich in diesem Gig.
Ja.
Also das muss man jetzt nicht alles erzählen. Es ist aber auch gar nicht entscheidend.
Ja.
Und es passiert auch überhaupt nicht spektakulär. Es gibt auch ziemlich am Ende eine sehr dramatische Szene noch. Und das Buch ist auch nicht durchgehend witzig. Also so kann man das nicht sagen. Ich finde, von den Büchern, die er geschrieben hat, ist es das Witzigste. Es gibt oft so, auch in den Songs immer wieder, also Herrn Regner muss damit irgendwas, mit Depressionen muss er irgendwas zu tun haben.
Ja, ja.
Ob er selber mal darunter gelitten hat oder jemand in seinem Umfeld oder so, er kennt sich damit extrem gut aus. Und es gibt Gedankengänge von Leuten, die total in diese Richtung gehen. In diesem Buch am wenigsten eigentlich. Ich glaube, mit diesem Buch wollte er selbst auch mal ein wirklich fast durchgehend witziges Buch schreiben. Aber es gibt eben immer wieder diese Gedanken. Und eigentlich muss man auch sagen, sind die ja alle, die suchen sich, die suchen so ihre Identität. Die gucken, wo bleiben sie im Leben, wo stehen sie, wie verbinde ich das Zusammengehörigkeitsgefühl mit all meinen Freunden und meinen eigenen Zielen. Das spielt alles so unterschwellig eine Rolle, auch wenn das dann so teilweise sehr lustige Dialoge sind.
Ja, ja.
Und du fragst dich auch, also ich habe mich auch manchmal dabei erwischt, dass man sich fragt, warum sind die eigentlich befreundet, wenn die sich eigentlich nur ankacken die ganze Zeit? Ja, also ich hatte wieder einen Riesenspaß. Ich habe auf der NDR-Seite übrigens was gefunden, wo Sven Regner was über dieses Buch sagt.
Und
das kann ich ja noch mal kurz vorlesen. Das finde ich nämlich eigentlich ganz interessant.
Ja.
Ich komme mit dem Romanschreiben nur klar, wenn letztendlich doch eigentlich jeder dieser Romanfiguren, auch die Frauen, alt, jung, ganz egal, auch die Supermarktkassierin, die da vorkommt, eigentlich so eine Art Spin-off von mir selbst sind. Wie wenn man sich selber in 15 verschiedenen Persönlichkeiten aufspaltet. Diesen ganzen Quatsch hat man ja auch irgendwann gemacht. Es ist ja nicht so, dass man das von außen sieht und sagt, guck mal, die Doofen, sondern man lacht ja nur über sich selbst, also ich jedenfalls. Das sind zwar künstlich geschaffene Figuren, aber ich habe sie trotzdem lieb. Die bedeuten mir was, wahrscheinlich, weil sie einfach Teil meines Lebens sind und mein Leben erzählen.
Ja, ja.
So. Und das ist auch das genau. Ich glaube, dass der wahnsinnig Spaß hat, das zu schreiben.
Ja.
Und jedes Kapitel geht auch immer so mitten rein. Also das hat überhaupt keinen Vorlauf. Und du weißt auch teilweise hier bei den fast 500 Seiten, weißt du auch eigentlich gar nicht, was soll das denn jetzt überhaupt?
So. Auf dem Cover, ist das Gemälde, was da entsteht? Oder?
Nein, das denkt man, aber das zeigt halt so diese Kunstszene der 80er Jahre in Berlin-Kreuzberg, das ganze Avantgardistische, was es eben in dieser Zeit so gab, das soll damit wohl gesagt werden, würde ich mal so. Ich finde das Cover ganz cool.
Ja.
Ich habe mich von dem Titel erst...
Das ist übrigens ein Hund, was hier ist im Hintergrund.
Nein, das ist ein Wolf.
Ach so. Ja, das Cover ist schön.
Ja,
schönes Cover.
Finde ich auch. Und es ist auch ein gutes Buch.
Cool.
Ja. Gut.
Ich denke die ganze Zeit darüber nach, jetzt habe ich mal ein Skandalbuch mitgebracht und ich habe so wenig versaute Szenen vorgelesen, aber da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Lest es selber.
Ja, wir freuen uns wieder über eure Reaktion natürlich, was ihr uns zu sagen habt. Ob ihr uns zum Beispiel glaubt, dass hier ein Wolf in einem...
Nee, das sind zwei Hunde, die immer die Krise kriegen, wenn das Frauchen verschwindet, glaube ich. Die bringt gerade die leeren Kaffeetassen weg. Und immer wenn das Frauchen weg ist, dann
flitzt sie aus.
Ist hier Alarm.
Ja. Also, bis zum nächsten Mal.
Ja, macht es gut. Viel Spaß beim Lesen. Und wie Andrea schon sagte, hinterlasst uns Kommentare und Likes und schreibt uns einfach mal.
Ein letzter Satz noch aus dem Regner Buch, wo es auch dann um diese um diesen Auftritt geht. Da sagen sie, wer übt, ist feige. In diesem Sinne. Wir machen das auch spontan. Wir wissen oft gar nicht, was der andere vorschlägt, was der vorliest. Die liegt irgendwann wird es auch passieren, dass wir das gleiche Buch gelesen haben und uns darüber nicht ausgetauscht haben. Auf den Moment warte ich noch, weil wir schon ähnliche Bücher gern.
Ja, eigentlich schon. Aber noch ist es nicht passiert.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.